Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen zu dieser Sendung. In Zeiten der Pandemie sind Gipfeltreffen, die nicht nur virtuell, sondern in tatsächlicher Anwesenheit der Beteiligten ablaufen, schon fast eine Seltenheit geworden. Heute ist so eine seltene Gelegenheit. Die Chefinnen und Chefs der Regierungen in den EU-Mitgliedstaaten sind in Brüssel zusammengekommen und reden über eine gemeinsame Außenpolitik zu einer Reihe von Konflikten, allen voran über mögliche Sanktionen gegen Belarus. Dort protestieren seit Wochen Menschen auf den Straßen massiv gegen Machthaber Lukaschenko und sein Regime. Aus Brüssel bekommen wir gleich die aktuellen Informationen von unserem Korrespondenten und sprechen dann mit Annegret Bendig von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Schwierigkeiten außenpolitischer Entscheidungen in der EU. Aber erst schauen wir nach Berlin, denn dort muss zu später Stunde im Bundestag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU den Abgeordneten eines Untersuchungsausschusses Rede und Antwort stehen. Es geht um die Pkw-Maut, die als Prestigeprojekt der CSU galt und die der Europäische Gerichtshof 2019 gekippt hat. Millionen an Kosten fallen an, weil vor dem Urteil Verträge mit den Betreiberfirmen schon unterschrieben waren und das wäre wohl nicht nötig gewesen. Der Verkehrsminister gerät nach jüngsten Aussagen in dem Ausschuss massiv unter Druck. Nadine Lindner beobachtet das für uns in Berlin. Frau Lindner, es stehen ja harte Vorwürfe gegen Scheuer im Raum, die da heute geäußert worden sind. Wie sehen die aus?
Ja, also es war schon ein interessanter Tag heute, was die Vorwürfe anging. Vor allem die Mautbetreiber haben ja hier ausgesagt, unter anderem Klaus-Peter Schulenberger. Das war ein ganz interessanter Zeuge. Der ist jetzt vielleicht in Deutschland nicht so bekannt. Der ist Chef von CTS Eventim, die sich um die ganzen Finanzierungsmodelle, die ganzen Bezahlmodelle für die Maut kümmern sollten. Und der hat heute hier vor dem Untersuchungsausschuss geschildert, wie er dem Verkehrsminister am 29. November 2018 angeboten hat, ja, dass man ja noch warten könne mit der Unterzeichnung der Mautverträge bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Er hat dann allerdings auch, das kam dann in den Gesprächen auch raus, es ging jetzt quasi nicht nur um so eine selbstlose Angelegenheit, um das juristische Risiko dieses Gerichtsentscheids zu minimieren, sondern es ging auch darum, dass sich Mautbetreiber und auch das Verkehrsministerium, dass sie sehr weit auseinanderlagen, was Geldvorstellungen für dieses Projekt anging und dass die Mautbetreiber gesagt haben, naja, dann hätte auch das Verkehrsministerium einfach noch ein bisschen mehr Zeit, frisches Geld zu besorgen. Die neue Qualität an dieser Zeugenaussage schlicht und ergreifend, dass man jetzt diese Zeugenaussage tatsächlich öffentlich gehört hat von Klaus-Peter Schulenberg, der sagt, ich habe dieses Angebot dem Verkehrsminister unterbreitet. Alles das, was wir in den vergangenen Tagen hatten, dieses sogenannte Gedächtnisprotokoll, über das ja der Spiegel berichtet hatte, das waren ja eher nur Aussagen von Dritten. Von daher habe ich das Gefühl, dass hier der Druck auf Scheuer tatsächlich gestiegen ist mit dem heutigen Tag. Und es kamen noch zwei Punkte hinzu, die tatsächlich neu waren, die Betreiber, die sich ja vorher öffentlich kaum geäußert hatten, wegen der Verschwiegenheitspflicht gesagt haben. Da ging es zum einen darum, dass der Vorwurf gegen Scheuer erhoben wurde. Er habe Druck auf die Mautbetreiber ausgeübt, nach der Kündigung sich in einer bestimmten Weise öffentlich zu äußern, sonst könne man ihnen eventuell schaden, was die Reputation angeht. Und der zweite Vorwurf war, dass Scheuer ihnen Koppelgeschäfte angeboten hat, zumindest in den Raum gestellt hat, ja, man könne ja auch im Sinne von optionalen Leistungen innerhalb dieses Mautvertrags nochmal drüber nachdenken, ob nicht vielleicht irgendwann eine Bemautung von 3,5 bis 7,5 Tonnen sogenannten Handwerkerauto stattfinden könnte, um dort Dinge auch zu kompensieren. Und das sind halt alles Punkte, die werfen wahrlich kein gutes Licht auf den Verkehrsminister.
Außer den Mautbetreibern ist aber auch noch ein anderer Zeuge zu Wort gekommen.
Ja, Gerhard Schulz sagt im Moment geradeaus, er ist Zeuge Nummer 4 nach mittlerweile fast 12 Stunden, die dieser Untersuchungsausschuss jetzt dauert. Gerhard Schulz war Staatssekretär im Verkehrsministerium, das heißt Nummer 2 hinter Scheuer. Und er war auch bei diesen sogenannten Geheimtreffen dabei, dieser 29. November, der da immer in Rede steht. Und ich fand seine Aussage bemerkenswert, weil er eigentlich als Entlastungszeuge für Scheuer hier aussagen sollte. Aber mich persönlich hat seine Aussage nicht überzeugt, aus dem einen Grund, er hat nämlich nicht zu 100% ausschließen können, dass es dieses Angebot der Verschiebung der Mautunterzeichner durch die Betreiber gab, sondern er hat gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass es ein solches Angebot gab. Und da muss ich sagen, bin ich tatsächlich etwas hellhörig geworden, weil das eine andere Qualität hat als die Aussagen der Betreiber, die sich zu 100% sicher waren, dass sie dieses Angebot abgegeben haben.
Wann kommt Andreas Scheuer selbst zu Wort?
Tja, das fragen sich hier tatsächlich alle seit dem Morgen. Es gibt Hinweise aus der Koalition, dass man ihn heute auf jeden Fall noch hören will. Allerdings die Zeit schreitet natürlich voran. Es gibt hier gerade eine gewisse Bewegung. Der Zeuge Schulz scheint fertig zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass möglicherweise jetzt in der nächsten Stunde Andrea Scheuer noch aussagen wird. Allerdings muss man auch sagen, er wird sicherlich nicht abschließend aussagen können. Denn es sind heute so viele neue Fragen aufgeworfen. Das wird man in dieser Nachtsitzung jetzt sicherlich nicht mehr alles klären können.
Schauen wir zum Schluss noch kurz auf die Rolle der SPD. Denn die ist ja wichtig als Koalitionspartner, wenn wir uns fragen, wie es weitergeht mit Andreas Scheuer. Wie verhält sich die bisher?
Ich muss sagen, etwas widersprüchlich. Man hatte vorher eigentlich rote Linien definiert und hat gesagt, sobald wir einen Zeugen haben, der bestätigt, dass es dieses Angebot gab, dann wird es eng für Herrn Scheuer. Auf der anderen Seite beklagt die Opposition, ich glaube auch zu Recht, dass die SPD jetzt selber unter Druck ist wegen dem Wirecard-Untersuchungsausschuss, der ja heute eingesetzt wurde und sich deswegen etwas kulanter verhält. Da bin ich jetzt auf die abschließenden Statements unter anderem von Kirsten Lühmann, der Verkehrsexpertin, gespannt. Die hat sich bislang noch recht zurückhaltend geäußert.
Informationen direkt aus dem Bundestag waren das von Nadine Lindner. Vielen Dank. Es geht vor allem um außenpolitische Fragen bei einem zweitägigen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel und im Moment ganz besonders um den Streit um Sanktionen gegen belarussische Funktionäre wegen mutmaßlicher Wahlfälschung. Bisher blockiert Zypern derartige Sanktionen wegen eines ganz anderen Konfliktes. Die zyprische Regierung fordert, dass die EU auch Maßnahmen gegen die Türkei ergreift, weil diese vor der zyprischen Küste nach Erdgas sucht. Seit Wochen beschäftigt dieser Streit um Erdgasvorkommen im Mittelmeer Regierungen in der EU. Jetzt wurde zwar pünktlich zum Gipfel bekannt, dass sich Griechenland und die Türkei unter dem Dach der NATO, der ja beide Staaten angehören, sich angenähert haben. Von einem Mechanismus zur Vermeidung militärischer Zwischenfälle im östlichen Mittelmeer, wie zum Beispiel einer entsprechenden Hotline, ist die Rede. Aber auf dem Gipfel in Brüssel tut man sich trotzdem schwer, eine gemeinsame Haltung zu dem Konflikt zu finden. Peter Kapern in Brüssel beobachtet das für uns. Herr Kapern, ist man denn schon irgendwie weitergekommen?
Ja, man ist technisch weitergekommen, aber man ist noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Das Thema Türkei prägt diesen Gipfel, seit er heute Nachmittag 15 Uhr begonnen hat. Es hat eine erste Diskussionsrunde gegeben, danach einen ersten Resolutionsentwurf, in dem davon die Rede war, dass sich die Europäische Union hinter ihre Mitgliedstaaten Griechenland und Zypern stellt, die Erdgasexploration der Türkei in ihren Gewässern, in den Gewässern, die sie für sich beanspruchen, zurückweisen. Dieser Textentwurf forderte die Türkei auf, das zu unterlassen. Und gleichzeitig aber gab es auch ein Ringen um die Frage, was denn die richtige Strategie ist, um die Türkei auf diesen gewünschten Weg zu bringen. Da ging es um ein Angebot von Zuckerbrot und Peitsche, wenn man so will, und umstritten war das richtige Mischungsverhältnis von beidem. In diesem Text war auch die Rede davon, dass man der Türkei neue Kooperationsfelder anbietet, eine Ausweitung der Zollunion beispielsweise. Im anderen Falle aber, falls die Türkei nicht von diesen Explorationen lassen will, da wurde dann auch damit gedroht, dass die EU alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzt, um die Souveränität ihrer Mitgliedstaaten zu verteidigen. So, das war der Resolutionsentwurf und dem haben Griechenland und Zypern nicht zugestimmt, weil das Wort Sanktionen nicht darin vorkam. Dann wurde der Gipfel unterbrochen. Es gab eine Gruppenberatung mit den Regierungschefs von Griechenland, Zypern. Angela Merkel und Emmanuel Macron waren dabei. Dann wurde das Thema zunächst beiseite gelegt. Es wurde über anderes geredet. Und in der Zwischenzeit, während die Staats- und Regierungschefs beim Abendessen saßen, wurde dann ein zweiter Textentwurf erarbeitet, in dem jetzt auf zwei Artikel des Vertrags über die Arbeitsweisen der Europäischen Union hingewiesen wird. Und in diesen beiden Artikeln geht es um Sanktionen. Und nun warten wir alle darauf, ob das denn gewissermaßen der Brustlöser ist, der dazu führt, dass Griechenland und Zypern dieser Resolution dann zustimmen. Dann wäre das Thema Türkei gelöst und das würde dann eben auch den Weg öffnen, um beim Thema Belarus weiterzukommen.
Bei diesem Konflikt um den Umgang mit der Türkei, wie verlaufen da die Linien zwischen den Mitgliedstaaten?
Ja, ich habe es ja gerade beschrieben, dass insbesondere Griechenland und Zypern darauf beharren, dass in dieser Resolution unbedingt das Wort Sanktionen vorkommen muss. Und sie stehen mit dieser Forderung nicht alleine. Schon bei der Anreise hat sich der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz für Sanktionen gegen die Türkei stark gemacht. Nicht nur wegen der Erdgasexplorationen, sondern etwa auch wegen der Flüchtlingspolitik und wegen des Umgangs mit Medien und Journalisten in der Türkei. Und auch Emmanuel Macron hat sich ja in den letzten Monaten immer sehr vehement auf die Seite Griechenlands und Zyperns gestellt. Also das sind gewissermaßen die stärksten Befürworter eines starken Vorgehens, eines sanktionsbewährten Vorgehens gegen die Türkei, während die Bundeskanzlerin eher der Meinung zu sein scheint, dass man eher die Kooperation suchen und anbieten soll, um so den Konflikt zu lösen und die Sanktionspeitsche erst dann herausholen soll, wenn sich dieses Kooperationsangebot als nicht hilfreich, als nicht ausreichend erweist.
Danke für diese Informationen aus Brüssel, Peter Kapern. Und über die Schwierigkeiten einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik kann ich jetzt sprechen mit Annegret Bendig von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Bendig, warum tun sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs oft so schwer, wenn es um wichtige außenpolitische Entscheidungen geht?
Ja, bekanntermaßen ist es die Einstimmigkeit unter den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die fehlt. Das ist natürlich bedingt durch die unterschiedlichen strategischen Interessen, die alle Mitgliedstaaten insbesondere an ihren Außengrenzen verfolgen. Lange Traditionen, außenpolitische Traditionen haben natürlich auch besondere Beziehungen in gewisse Regionen hinein, denen man verpflichtet ist, was auch nicht unbedingt immer dann geteilt wird von allen. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir durch die Erweiterung der Europäischen Union mittlerweile ein so enges institutionelles Korsett haben, dass Entscheidungen auf europäischer Ebene kaum noch gefällt werden können, weil es eben keine qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Rat in dieser Politik gibt.
Ist dieser Gasstreit im Mittelmeer und die Sanktionen gegen Belarus, ist dieser Konflikt jetzt gerade ein besonders hartnäckiges Problem oder gab es durchaus viele ähnliche Beispiele in der Vergangenheit?
Ganze Jahrbücher sind im Prinzip davon voll, die sozusagen außenpolitischen Blockaden nachzuzeichnen, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Einfach nur mal illustrativ skizziert. Im Februar, also 2019, blockierte Italien Sanktionen gegen Venezuela. Einige NATO-Länder verhinderten zugunsten Washingtons eine Stellungnahme der EU gegen den Kollaps des INF-Abrüstungsvertrags. Inkohärenz zeichnet sich schon seit langer Zeit im Nahen und Mittleren Osten ab. Das beste Beispiel ist auch im Prinzip, dass die Gründung der Handelsgesellschaft INSTEX, die unter Vermeidung US-amerikanischer Sanktionen Handel mit dem Iran ermöglichen soll, ist bisher wenig effektiv. Wir können weitergehen, dass die EU hat es ebenfalls bisher nicht vermocht, eine gemeinsame Politik zur Initiative der Trump-Administration zur Schaffung einer Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina zu formulieren. Also die Liste ist lang und das Schlimme ist auch noch dabei sozusagen, dass die EU-Institutionen manchmal auch unter sich nicht einig sind.
Jetzt haben Sie gesagt, das Problem ist das Prinzip der Einstimmigkeit. Sollte das Ihrer Meinung nach abgeschafft werden?
Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik qualifizierte Mehrheitsentscheidungen durchführt. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass in der GASP, also in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, nur Beschlüsse gefasst werden. Sind zwar Rechtsakte, aber die sind politisch bindend, aber eben nicht direkt wirkend in die nationalen Politiken hinein. Seit 2009 zählen wir insgesamt 36 öffentlich zugängliche GASP-Beschlüsse und 92 Beschlüsse im auswärtigen Handeln der EU. Da fragt sich wirklich jeder, was ist der Sinn und Zweck dieser Sonderstellung?
Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass dieses Prinzip der Einstimmigkeit schon eine sehr starke Legitimation schafft. Und sehen Sie nicht auf der anderen Seite die Gefahr, dass wenn wir das nicht mehr haben, dass dann diejenigen, die sich nicht durchgesetzt haben, dass die sich auch nicht mitgenommen fühlen von europäischer Politik?
Das ist das Für und Wider von qualifizierten Mehrheitsentscheidungen. Natürlich, wir sehen gerade oder haben es gesehen in der Flüchtlingskrise, dass die mittelosteuropäischen Staaten eben einen Mehrheitsbeschluss nicht mittragen konnten zur Lastenverteilung von Flüchtlingen, was letztendlich dann im Prinzip eine gemeinsame EU-Politik unterminiert. Das ist richtig. Es ist auch richtig, dass wir beobachten, dass seit dem Vertrag von Lissabon eigentlich die Mitgliedstaaten mehr und mehr auf Symbolpolitiken zurückgreifen, also Schlussfolgerungen des Rates, Sanktionen. Wir erleben seit dem neuen Hohen Vertreter Borrell einen immensen Anstieg an Pressemitteilungen der Europäischen Union. Also hier ersetzt Symbolpolitik quasi eine ergebnisorientierte Politik.
Auf der anderen Seite haben wir gesehen, beim Brexit, da war man sich sehr einig.
Ja, ich glaube, das zeigt eben ganz gut, dass wenn es um den harten Kern des Binnenmarkts geht, und um die Außengrenzen auch des Binnenmarkts und das Funktionieren des Binnenmarkts, da sind sich dann alle 27 Mitgliedstaaten einig, was auch im Prinzip grundlegende Fragen zur europäischen Außensicherheitspolitik auf sich wirft. Die Frage ist da nämlich, müssen wir nicht eigentlich übergehen zu einer Binnenmarktaußenpolitik, weil das eben realistisch ist. Also wir haben uns eigentlich in der Europäischen Union oder zumindest die Exekutiven und die Regierungen verabschiedet von einer klassischen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik auf EU-Ebene, weil wir eben nicht mehr bereit sind, diese Verantwortung durch eine Ergebnispolitik in den Drittstaaten zu übernehmen. Auch nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft. Syrien, Libyen, wir sehen es ja.
Obwohl es diese gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, obwohl die schon lange festgelegt worden ist, schon 1993 im Vertrag von Maastricht, aber Sie sagen, unterm Strich gibt es die eigentlich gar nicht.
So ist es, aber sie ist trotzdem eine wichtige Politik, weil es ein langer Weg ist, genau diese politische Union im Bereich, im letzten Kernbereich nationaler Souveränität auch zu schaffen. Und ich denke, es gibt gute Wege, auch die im Vertrag vorgesehen ist, beispielsweise eine Flexibilisierung auch innerhalb der Verträge, wo Politiken wie die Außenpolitik durch einen einstimmigen Beschluss auch in eine Gemeinschaftskompetenz überführt werden können. Oder es gibt andere Möglichkeiten der konstruktiven Enthaltung, wovon man bisher auch nicht Gebrauch gemacht hat. Da auch nur ein kleiner Verweis. Zypern war bisher das einzige Land, was sich beispielsweise konstruktiv mal enthalten hat seit dem Vertrag von Nizza in einer Frage der EU-Operation Eulex, ja. Also insofern, es gibt viele Möglichkeiten, innerhalb des Vertrages flexibel europäische Außen- und Sicherheitspolitik zu realisieren. Und es ist jetzt genau an der Zeit, genau auch diesen Schritt zu tun.
Sagt Annegret Bendig von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Einordnungen.
Danke.
Im Streit um den Brexit stehen die 27 EU-Länder also geschlossen da, wie kaum in einem anderen Konflikt. Als Großbritannien aus der EU austrat, war dazu ein entsprechender Vertrag ausgehandelt worden. Dieses mühsam erreichte Abkommen will die Regierung in London jetzt aber in wichtigen Punkten wieder aufschnüren. Sie hat deshalb das sogenannte Binnenmarktgesetz durchs Parlament gebracht. Weil das gegen den bereits gültigen Brexit-Vertrag verstößt, hat die EU-Kommission in Brüssel nun rechtliche Schritte gegen die britische Regierung eingeleitet. Ralf Siener berichtet.
Man habe die britischen Freunde eingeladen, die problematischen Passagen aus ihrem Binnenmarktgesetz zu streichen, betont die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel.
We had invited our British friends to remove the problematic parts of their draft internal market bill by the end of September.
De facto hatte die EU Großbritannien ein Ultimatum gestellt, die Passagen zu Nordirland und Irland im Binnenmarktgesetz zu streichen, und zwar bis zum 30. September, und den Anspruch aufzugeben, dass in Nordirland in Zukunft britische Standards und Spielregeln gelten, falls es nicht doch noch einen Handelsvertrag mit der EU gibt.
The deadline lapsed yesterday.
Doch die Deadline verstrich, das Ultimatum der EU lief aus und Johnson bleibt bei seinem Kurs.
The problematic provisions have not been removed.
Die aus EU-Sicht problematischen Irland-Passagen blieben im Gesetzentwurf und dieser Entwurf passierte mittlerweile das Unterhaus. Aus Sicht der EU-Kommission ist das Gesetz in seiner bisherigen Form ein Verstoß. Und zwar ein Verstoß gegen die im Austrittsabkommen festgelegte Verpflichtung von Treu und Glauben. und verletzt ganz klar die von den Briten unterzeichnete Vereinbarung, dass in Nordirland weiterhin die Regeln des EU-Binnenmarktes und der EU-Zollunion gelten, damit es keine harte Grenze gibt, die die irische Insel spaltet und nicht die Gefahr eines neuen Bürgerkrieges in Nordirland entsteht.
Therefore, this morning the Commission has decided.
Und deshalb entschied sich die EU-Kommission heute Morgen, ein sogenanntes Aufforderungsschreiben an die Regierung in London zu schicken.
To send a letter of formal notice to the UK government.
In diesem Schreiben wird die Johnson-Regierung aufgefordert, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen.
Within a month.
Dieser Brief der EU-Kommission ist der erste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien, das zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen kann und zur Verhängung von Strafzahlungen.
This is the first step in an infringement procedure.
Obwohl die Briten die EU bereits verlassen haben, ist ein Strafverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof gegen sie durchaus noch möglich, betont der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament Bernd Lange gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
Diese Möglichkeit gilt auch noch 4 Jahre weiter, auch wenn Großbritannien dann nicht mehr im Zoll- und Binnenmarkt sich befindet.
Der Streit um das britische Binnenmarktgesetz belastet auch die Schlussphase der 9. Verhandlungsrunde über ein zukünftiges Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien, die bis morgen in Brüssel stattfindet.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Binnenmarktgesetz des Vereinigten Königreiches letztendlich eine Provokation gegenüber der Europäischen Union war.
EU-Parlamentarier Lange sieht in dem Binnenmarktgesetz der Briten einen Versuch, die EU unter Druck zu setzen, um doch noch in letzter Minute zu einem Deal zu kommen, der dieses Binnenmarktgesetz dann überflüssig machen würde. Doch wenn Johnsons Taktik scheitert, dann droht ein Konflikt zwischen Brüssel und London vor dem Europäischen Gerichtshof. Und der irischen Insel droht eine harte Grenze.
Ralf Siener berichtete. Der Skandal um rechtsradikale Tendenzen bei der Polizei hat sich jetzt auf den Verfassungsschutz ausgeweitet. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat bestätigt, dass 3 Beamte beim NRW-Verfassungsschutz unter Verdacht stehen, Inhalte mit Islam und fremdenfeindlicher Konnotation, so heißt es, in einer Chatgruppe und in sozialen Netzwerken ausgetauscht zu haben. Das betroffene Team sei aufgelöst, das Führungspersonal ausgewechselt worden. Gudula Geute hat die Einzelheiten.
Wieder Nordrhein-Westfalen und nun auch Berlin. Wieder wurde bekannt, dass Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden offenbar islamfeindliche oder rassistische Nachrichten in Chatgruppen ausgetauscht haben. Über die Berliner Gruppe berichtet am Abend das ARD-Magazin Monitor. Laut der Vorabmitteilung des Senders sollen sich jahrelang mehr als 25 Beamte einer Dienstgruppe beteiligt haben. 7 sollen dabei besonders durch extremistische Äußerungen aufgefallen sein. So seien Neonazis als Verbündete gegen linksgerichtete Demonstranten dargestellt worden, Flüchtlinge mit Ratten oder Vergewaltigern gleichgesetzt worden. Eine Mitteilung der Berliner Polizei legt nahe, dass man von den Vorfällen aus den Medien erfahren hat. Ein Strafverfahren sei eingeleitet, Ermittlungen seien aufgenommen worden. In allgemeiner Form heißt es in der Stellungnahme der Behörde, Zitat, es ist unerträglich, solche unter uns zu wissen, die sich aufgrund ihrer Herkunft über andere erheben und den Ruf eines ganzen Berufsstandes schädigen. In Nordrhein-Westfalen dagegen sind die Fälle schon seit einiger Zeit bekannt. Landesinnenminister Herbert Reul hatte bereits Ende September den Innenausschuss informiert. Es geht um 3 Polizisten oder Verwaltungsbeamte, die in einer Observationsgruppe des Verfassungsschutzes abgeordnet waren und eine Verwaltungssachbearbeiterin in der Polizeiabteilung des Innenministeriums, so der CDU-Politiker.
Zwischen Ende November 2018 und Mitte Januar 2019 wurden in einer Chatgruppe der Observationsgruppe mehrere Videos mit fremden bzw. islamfeindlichen Konnotationen geteilt. Und in den Videos werden Muslime pauschal als Bedrohung dargestellt und es wird das Motiv einer drohenden muslimischen Umerziehung der Bevölkerung bedient.
Gleichzeitig warnte Reul davor, die unterschiedlichen bisher bekannt gewordenen Fälle gleichzusetzen.
Und daher wurden die 4 hier erwähnten Fälle auch nur disziplinarrechtlich verfolgt. Eine strafrechtliche Relevanz liegt hier nicht vor.
Die Mitarbeiterin der Polizeiabteilung soll über Facebook Kontakt zu Rechtsextremisten gehabt haben. 3 Mitarbeiter, so der Innenminister, seien inzwischen versetzt worden oder hätten andere Aufgaben bekommen. In einem Fall sei ein Dienstverbot ausgesprochen worden.
Je genauer man hinsieht, umso mehr Fälle werden ans Tageslicht kommen.
So der Innenminister, der betonte, die Hinweise seien von innen gekommen. Die allermeisten Polizistinnen und Polizisten stünden fest auf dem Boden der Verfassung. Das betonten auch alle Redner in der Aussprache im Bundestag über den Etat des Bundesinnenministeriums, wo die neuesten Meldungen indirekt zur Sprache kamen. Auch bei Minister Horst Seehofer, der die Regierungslinie gegenüber Rechtsextremismus allgemein so umschrieb.
Wir klären auf, wir vertuschen nichts, wir verfolgen rigoros und wir richten uns nach dem Prinzip Null Toleranz für Rechtsextremisten, ganz gleich auf welcher Ebene und in welcher Berufsgruppe.
André Hahn von der Linkspartei gehörte zu den vielen, die den Bundesminister erneut aufforderten, eine Studie in Auftrag zu geben.
Wenn fast im Wochentakt rechte Netzwerke bei der Polizei auffliegen, wenn von Polizeicomputern Daten von Personen abgefragt werden, die dann mit rechtsextremen E-Mails bedroht werden, dann habe ich keinerlei Verständnis dafür, dass sich Horst Seehofer einer wissenschaftlichen Studie zu rechten Tendenzen und strukturellem Rassismus in Teilen der Polizei noch immer verweigert.
Ein Lagebild, das der Verfassungsschutz zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden erstellt, sollte an sich schon vorliegen. Horst Seehofer hat es nun für die kommende Woche angekündigt.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin um 23.35 Uhr. Kurzmeldungen dieses Tages. In Berlin haben heute die EU-Umweltminister getagt. Jakob Mayer.
Die Ministerinnen und Minister haben über ein höheres EU-Ziel beim Klimaschutz diskutiert. Geeinigt haben sie sich erwartungsgemäß noch nicht. Die Gastgeberin, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, will nach eigenen Worten dafür sorgen, dass sich die EU-Staaten bis Ende des Jahres auf den Vorschlag der Kommission einigen. Der sieht vor, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55% zu senken im Vergleich zu 1990. Schulze ist nach eigenen Worten zuversichtlich, dass die EU-Regierungen diesen Vorgaben zustimmen. Nach ihrer Darstellung steht auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hinter dem Ziel, die Emissionen entsprechend zu reduzieren. Einige Staaten hätten aber noch Fragen zur Umsetzung und zu den Folgen. Die genaue Lastenverteilung kenne noch niemand, sagte Schulze. Klar sei, dass nicht nur Deutschland mehr tun müsse. Alle Staaten müssten ihre Ambitionen beim Klimaschutz steigern.
Der Bundestag hat den Untersuchungsausschuss zum milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal offiziell eingesetzt. Konstantin Röse.
Mit den Stimmen von AfD, FDP, Grünen und Linken hat der Bundestag für den Untersuchungsausschuss im Fall des Zahlungsabwicklers Wirecard gestimmt. Die nötige Zustimmung von einem Viertel der Abgeordneten wurde damit sogar deutlich überschritten. Die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD dagegen haben sich enthalten. Der nun eingesetzte Untersuchungsausschuss soll klären, was die Bundesregierung und ihre Behörden über die Vorkommnisse bei Wirecard wussten. So soll etwa auch geklärt werden, ob Bundesfinanzminister Scholz als oberster Finanzhüter seinen Aufsichtspflichten nachgekommen ist. In der Kritik steht nicht zuletzt auch die Finanzaufsicht BaFin. Deren Chef Felix Hufeld zeigte sich zuletzt selbstkritisch und sagte, man habe sich zu lange auf die formal korrekten Verfahren verlassen und so wörtlich vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
Der wegen Beihilfe zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke angeklagte Markus H. ist frei. Heike Borufka.
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat heute den Haftbefehl gegen ihn aufgehoben. Zur Begründung sagten die Richter, er sei unverhältnismäßig. Die Beweisaufnahme in 20 Tagen Hauptverhandlung habe den Vorwurf der Anklage nicht bestätigt. Die Bundesanwaltschaft wirft H. vor, er habe den mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stefan Ernst in seinem Vorhaben bestärkt und angeheizt. Diese Annahme sei nicht mehr zu halten. Vor allem die Vernehmung der ehemaligen Lebensgefährtin von Markus H. vor Gericht entlaste ihn. Im Ermittlungsverfahren war sie die Hauptbelastungszeugin. Im Prozess hat sie dann aber ihre Angaben nicht nur relativiert, sondern ist laut Gericht auch unglaubwürdig. Außerdem sei das dritte Geständnis von Stefan Ernst nicht glaubhaft. Darin nannte er Markus H. als Mittäter. Damit bleibt H. zwar weiter angeklagt, es wird aber nur noch um seine Waffendelikte gehen.
In Nordrhein-Westfalen hat es heute Dutzende weitere Hausdurchsuchungen wegen Kinderpornografie gegeben. Jochen Hilgers.
Nach Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft wurden zahlreiche Datenträger sichergestellt. Haftbefehle seien aber nicht vollstreckt worden, sagt Behördensprecher Ulrich Bremer.
Die Staatsanwaltschaft Köln hat heute in Form der ZAK, der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in NRW, 80 Beschuldigte aufgesucht in ganz Nordrhein-Westfalen, dort Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Es handelt sich um Orte in Aachen, Bielefeld, Münster, Mönchengladbach, also kreuz und quer durch das Gebiet in Nordrhein-Westfalen.
Die Aktion kam offenbar für die Beschuldigten überraschend. Nach Informationen aus Ermittlerkreisen hatte die Staatsanwaltschaft konkrete Hinweise aus den Vereinigten Staaten auf einschlägige kinderpornografische Seiten und deren Nutzer erhalten.
Der Verdacht ist der, dass wir dem Hinweisen nachgehen, dass es sich um den Erwerb, das Verbreiten und auch den Besitz von Kinderpornografie handelt. Wir haben zahlreiche Datenträger wieder sichergestellt, also Laptops, PCs, USB-Datensticks. Das ist auch der sehr umfangreichen und aufwendigen Durchsuchung geschuldet.
Bei der Staatsanwaltschaft Köln arbeitet seit mehreren Monaten eine Einheit von mehr als 20 Staatsanwälten zur Bekämpfung von Kinderpornografie. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, kurz ZAK, hat bereits mehrere landesweite Razzien in den vergangenen Wochen gegen hunderte Verdächtige durchgeführt.
Es gibt diverse Beschuldigte, die schon sich eingelassen haben, die sich auch geständig gezeigt haben, andere nicht, was deren gutes Recht ist. Da werden wir schauen, was die weiteren Ermittlungen und insbesondere die Auswertung der Datenträger ergeben.
In seinem ersten großen Interview nach dem Giftanschlag auf ihn hat Kreml-Kritiker Nawalny den russischen Staatschef Putin für die Tat verantwortlich gemacht. Markus Sambale.
Nawalny sagte, er sei Deutschland bislang nie eng verbunden gewesen. Doch jetzt hätten ausgerechnet Angela Merkel und andere deutsche Politiker und die Ärzte in der Charité Anteil an seinem Schicksal genommen und sein Leben gerettet. Deshalb empfinde er eine riesige Dankbarkeit allen Deutschen gegenüber. Nawalny, der bekannteste russische Oppositionspolitiker, ist überzeugt, dass er im Hotel in Sibirien mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet wurde. Im Spiegel-Interview sagte Nawalny, der Befehl dazu könne nur von einem der Chefs der drei russischen Geheimdienste stammen. Und die könnten so eine Entscheidung wiederum nur mit einer Anweisung von Präsident Putin treffen. Nawalny kündigte an, nach dem Reha-Programm in Deutschland wieder nach Russland zu reisen. Nawalny sagte, nicht zurückzukehren hieße, dass Putin sein Ziel erreicht hätte. Nawalny erklärte, seine Aufgabe sei es, der Typ zu bleiben, der keine Angst hat.
Und den Tag an der Börse in Frankfurt am Main fasst Dieter Rieck zusammen.
Drei Risikofaktoren trüben derzeit die Stimmung der Anleger. Der Fortgang der Corona-Pandemie in den Herbst- und Wintermonaten, der ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl und die schwierigen Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über die Handelsbeziehungen nach dem Brexit. In Reaktion auf diese Faktoren halten sich Investoren eher zurück und warten ab. Der DAX verlor am ersten Handelstag im Oktober gut 0,2% und schloss den Handel bei 12.731 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen konnte knapp 1,3% zulegen. Im DAX verzeichneten die Papiere von Infineon ein sattes Plus. Die Aktie des Chipherstellers gewann 7,5% und setzte sich damit im DAX an die Spitze. Analysten sehen den Grund für das starke Plus in den unerwartet guten Quartalszahlen des italienisch-französischen Konkurrenten ST Microelectronics und der dadurch ausgelösten Sogwirkung für die Branche. Schlusslicht im DAX waren dagegen die Papiere von Bayer mit einem Einbruch von 13%. Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt, noch mehr als bisher einsparen zu wollen. Außerdem wird ein weiterer Arbeitsplatzabbau nicht ausgeschlossen. Besonders stark ist der Gegenwind für das Unternehmen im Agrarbereich. Ab 2024 will der Konzern zusätzlich 1,5 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Stark enttäuscht waren Anleger über den schwachen Ausblick auf das kommende Jahr. Unter anderem erwartet Bayer, dass der Umsatz 2021 auf dem Niveau des laufenden Jahres verbleibt.
Das waren für viele keine schönen Bilder, als mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie im März in der EU plötzlich wieder Grenzen geschlossen wurden. Der Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, Oliver Pasch, fühlt sich jetzt in diese, wie er sagt, unselige Zeit zurückversetzt. Der Grund: Die Bundesregierung hat unter anderem Belgien zum Risikogebiet erklärt. Die Grenze bleibt aber offen. Zwar gibt es jetzt keine pauschale Reisewarnung mehr für 160 Länder außerhalb der EU. In Berlin wird jetzt spezifiziert. Und im Zuge dessen wird auch in Europa eine Region nach der anderen zum Risikogebiet erklärt. Klaus Remme hat weitere Einzelheiten.
Corona im März. Grenzen wurden geschlossen, Flugzeuge blieben am Boden. 240.000 Urlauber mussten im Rahmen des Rückholprogramms der Bundesregierung aus allen Teilen der Welt nach Deutschland zurückgebracht werden. Am 17. März zog Bundesaußenminister Heiko Maas die Notbremse.
Wir müssen darüber hinaus verhindern, dass weitere deutsche Reisende im Ausland stranden. Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, ab jetzt vor allen touristischen Reisen ins Ausland zu warnen. Diese Reisewarnung gilt weltweit.
Diese Warnung wurde seitdem mehrfach verlängert. Jetzt ist sie aufgehoben. Ein Signal der Entspannung ist damit aber nicht verbunden. Das Auswärtige Amt kehrt ab heute wieder zu seiner bis März gültigen Systematik zurück, die Situation für jedes einzelne Land separat zu bewerten. Grundsätzlich gilt, für vom Robert-Koch-Institut ausgewiesene Risikogebiete gilt automatisch eine Reisewarnung. Dies ist aufgrund der weltweiten Pandemielage im Moment für über 120 Länder weltweit der Fall. Das betrifft beispielsweise fast alle Länder Südamerikas und sehr viele afrikanische Staaten. Darüber hinaus gibt es Länder, von denen das Auswärtige Amt als Ziel für touristische Reisen zwar nicht warnt, aber abrät, etwa aufgrund von Einreisebeschränkungen oder eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten im Zielland. Beliebte Fernziele wie Kanada und Australien stehen auf dieser Liste mit 47 Ländern, die das Ministerium seit Mitternacht ausweist. Faktisch ändert sich für die Kunden und die Reisewirtschaft jedoch leider so gut wie nichts, so Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbands. Mit Blick auf einen Auslandsurlaub während der Herbstferien hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag gewarnt.
Keiner kann sagen, ob ein Urlaubsziel oder eine Region, die im Moment scheinbar kein Risikogebiet ist, nicht über Nacht zum Risikogebiet wird. Deswegen einfach in dem Jahr die Empfehlung, die Herbstferien im schönen Deutschland zu verbringen.
Noch sind Urlaubsziele wie Italien und Griechenland kein Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut hatte aber erst gestern am späten Abend zusätzliche Regionen in 11 europäischen Ländern als riskant ausgewiesen. Die Warnung für Belgien gilt jetzt landesweit. In Frankreich ist nur noch die Region Grand Est ausgenommen. Auch Nordirland und Wales sind jetzt Risikogebiete. Nach wie vor gilt, Reisewarnungen sind keine Reiseverbote. TUI hat jetzt angekündigt, trotz einer offiziellen Reisewarnung ab Samstag wieder Pauschalreisen auf die Kanarischen Inseln anzubieten. Alle Rückkehrer aus Risikogebieten unterliegen den jeweils gültigen Test- und Quarantänebestimmungen. Pläne der Bundesregierung, denen zufolge ein negativer Test frühestens 5 Tage nach der Einreise von häuslicher Quarantäne befreit, sind noch in der Bearbeitung. In der Reisebranche stößt diese Regel schon jetzt auf Widerstand. Corona-Test statt Stubenarrest, so lautet eine Kampagne des Deutschen Reiseverbands, der angesichts dieser Pläne einen, Zitat, de facto Shutdown des Reisegeschehens befürchtet.
Informationen aus Berlin von Klaus Remme. Diese Woche steht im Zeichen von 30 Jahren deutscher Einheit. Die Abgeordneten im Bundestag werden sich morgen in einer 2-stündigen Debatte an die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 und die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten erinnern. Die zentralen Feierlichkeiten zum Jahrestag finden dann am Samstag in Potsdam statt. Bundespräsident Steinmeier hat heute aus diesem Anlass 15 Verdienstorden verliehen. Claudia Plass berichtet.
Zum Tag der deutschen Einheit wolle er Menschen aus Ost und West, Nord und Süd auszeichnen, die sich um den Zusammenhalt in der Gesellschaft verdient gemacht hätten. Das betonte Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue.
Menschen, die anderen zur Seite stehen, Menschen, die mithelfen, Mauern abzutragen, die dafür sorgen, dass wir miteinander im Gespräch bleiben.
15 Frauen und Männer wurden mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Steinmeier sagte, ganz unterschiedliche Menschen seien zusammengekommen. Einige seien einem Millionenpublikum bekannt, andere spielten eine wichtige Rolle in ihrer Region. Das Motto der Verleihung: vereint und füreinander da. Es passe gut in diesem Jahr, so Steinmeier, indem man nach Ausbruch der Krise enger zusammengerückt sei und doch Abstand halten müsse.
Gerade in der Krise haben wir gesehen, wie viel Solidarität, wie viel Gemeinsinn in unserer Gesellschaft steckt. Und heute wollen wir eben einige von denen ehren, die mit ihrem Wissen, ihrem Können, ihrer Leidenschaft, ihren Ideen ganz besonders dazu beigetragen haben, dass wir das Virus gemeinsam eindämmen.
Zu denen, die geehrt wurden, gehört der Virologe Christian Drosten. In der Begründung hieß es, Drosten habe wichtige und weltweit anerkannte Erkenntnisse geliefert zum Corona-Infektionsgeschehen. Auch der Pianist Igor Levit wurde ausgezeichnet. Er hatte zu Beginn der Pandemie aus seinem Wohnzimmer heraus sogenannte Hauskonzerte initiiert. Ausgezeichnet mit dem Verdienstorden wurde auch der frühere Profifußballer Thomas Hitzlsperger für sein Engagement für Toleranz und gegen Homophobie. Nach seinem Coming-out habe er das Thema Homosexualität im Fußball und Sport enttabuisiert, hieß es zur Begründung. Der 38-Jährige sieht die Auszeichnung als Ansporn, weiterzumachen, sagte er nach der Verleihung. Außerdem sieht er eine positive Entwicklung im Fußballgeschäft, auch wenn diese nicht immer sichtbar sei.
Wenn ich mit den Clubs unterwegs bin, wenn wir sprechen, nehme ich eine Veränderung wahr bei den Fanclubs. Viele Fans engagieren sich auch in dieser Weise. Es gibt viele schwul-lesbische Fanclubs und das ist für mich eine schöne Entwicklung.
Zu den weniger bekannten Menschen, die im Schloss Bellevue für ihr Engagement ausgezeichnet wurden, gehört der Ehrenamtler Thoralf Herzog. Er richtete als Kreisbereitschaftsleiter beim Deutschen Roten Kreuz in Mecklenburg-Vorpommern ein Corona-Testzentrum ein. Mit der Auszeichnung habe er nicht gerechnet, sagte er, und gab sich bescheiden.
Man hilft da, wo man kann, da, wo man gebraucht wird. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und versucht eben, irgendwas Gutes zu tun.
Geehrt wurden auch Menschen, die sich beim Zusammenwachsen von Ost und West engagiert haben, darunter Kai Frobel. Der Geoökologe hat sich dafür eingesetzt, die ehemalige innerdeutsche Grenze unter Naturschutz zu stellen, heute bekannt als das Grüne Band. Gefreut hat sich auch Hanna Kiesbü. Die 17-Jährige aus Hamburg setzt sich für Menschen mit Behinderung ein. Sie hatte für ihren eigenen Schwerbehindertenausweis eine Hülle angefertigt mit der Aufschrift »Schwer in Ordnung«. Die von ihr ausgelöste Debatte habe den Blick auf Menschen mit Behinderung verändert, sagte Steinmeier. Die 17-Jährige selbst zeigte sich stolz. Und
dass einfach alle Menschen so sind, wie sie sind und dass sie einfach schwer in Ordnung sind. Deshalb habe ich das ja überhaupt erfunden.
In seiner Rede betonte der Bundespräsident aber auch, es sei nicht alles gut. Die Risse in unserer Gesellschaft, so Steinmeier, seien in der Corona-Krise nicht einfach verschwunden.
Der Bericht von Claudia Plass. Sie kämpfen gegen staatliche Repressionen, Rassismus und Ausbeutung von indigenen Völkern. Die Menschen, die heute mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurden, lassen sich auch von großen Hürden nicht von ihrem Einsatz für eine bessere Welt abhalten. Eine Preisträgerin sitzt derzeit sogar in Haft. Carsten Schmiester berichtet.
Der Preis der Right Livelihood Stiftung ist für Menschen gedacht, die nach Meinung einer Jury das Richtige tun in ihrem Leben. Wie im vergangenen Jahr wird er auch diesmal an 4 Menschenrechtler und Naturschützer vergeben. An die iranische Anwältin Nasrin Sotoudeh für ihr, so die Begründung, furchtloses Engagement unter hohem persönlichen Risiko zur Förderung politischer Freiheiten und der Menschenrechte im Iran. Sie wurde laut Stiftung im März vergangenen Jahres in ihrer Heimat zu insgesamt 38 Jahren Haft und 148 Peitschenhieben verurteilt und sitzt im Gefängnis. Weitere Preisträger sind Lottie Cunningham-Wren, die sich für indigene Menschen- und Umweltschutz in Nicaragua engagiert, der belarussische Aktivist Aljes Bialatski und das von ihm gegründete Menschenrechtszentrum Vjasna für ihren laut Stiftung entschlossenen Kampf für die Verwirklichung von Demokratie und Menschenrechten in Belarus und schließlich der US-Bürgerrechtsanwalt Brian Stevenson für seinen Kampf gegen Rassismus in der amerikanischen Strafjustiz. Er bedankte sich in einer Videobotschaft für die Auszeichnung. Es bedeutet mir viel, dass dies ein internationaler Preis ist. Das verbindet uns mit all den anderen Menschen überall auf der Welt, die gegen Ungleichheit, Unterdrückung und Machtmissbrauch kämpfen. Unsere Anstrengungen werden anerkannt und man lädt uns ein in die globale Gemeinschaft von Aktivisten, die sich für Menschenrechte einsetzen. Den Preis gibt es seit 1980. Die Stiftung nennt ihn auf ihrer Website selbst und selbstbewusst den alternativen Nobelpreis, als der er auch bekannt ist. Mit den eigentlichen Nobelpreisen hat er allerdings nichts zu tun. Mit ihm unterstütze die Stiftung Menschen, die sich für eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt einsetzen. Er solle dringliche und langfristige gesellschaftliche Veränderungsprozesse fördern. Oder wie in diesem Jahr gegen drohende Veränderungsprozesse wirken, so Stiftungschef Ole von Uexküll. Die Preisträger kommen aus unterschiedlichen Ländern, aber sie sind vereint in ihrer Arbeit für Gleichberechtigung und Demokratie. Sie stellen sich gegen Ungerechtigkeit und autoritäre Herrschaft, und zwar sehr positiv, indem sie die Zivilgesellschaft in ihren Ländern stärken. Die Preisverleihung im vergangenen Jahr stand wegen der weltbekannten Preisträgerin Greta Thunberg, mehr im Zeichen der drohenden Klimakatastrophe. In diesem Jahr geht es der Stiftung um etwas anderes, so von Uexküll. Mit der Auswahl der Preisträger wollen wir zeigen, dass die Demokratie weltweit gefährdet ist. Wir fordern alle, die sich für Demokratie einsetzen, auf, sich zu vereinen und gegenseitig zu unterstützen, um diese gefährliche Entwicklung umzukehren. Der Preis ist mit je 1 Million Kronen, umgerechnet sind das etwa 95.000 Euro, dotiert. Es ist Tradition und wird erwartet, dass die Preisträger das Geld nicht für sich, sondern für ihre Arbeit und ihre Projekte verwenden. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr keine große Gala in Stockholm, sondern am 3. Dezember lediglich eine virtuelle Preisverleihung im kleineren Rahmen.
Carsten Schmiester berichtete fast am Ende dieser Sendung. Wir haben noch den Blick in die Zeitungen von morgen, heute zusammengestellt von Milena Reimann und gelesen von Christoph Wittelsbürger.
Kommentiert wird die Situation von Bundesverkehrsminister Scheuer. Im Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut ist er durch die Aussagen der Betreiberfirmen schwer belastet worden. Die Volksstimme aus Magdeburg schreibt, Scheuer hatte, darauf deutet vieles hin, die Verträge mit den Betreibern offenbar durchgepeitscht, bevor Rechtssicherheit bestand. Offenbar ohne Not, wie die Betreiber jetzt im Untersuchungsausschuss nochmals bekräftigen. Denn sie hätten vergeblich angeboten, mit der Unterschrift zu warten, bis alle juristischen Details geklärt sind. Ein solches Angebot gab es nicht, hatte hingegen Scheuer vor dem Parlament behauptet. Sollte ihn der Untersuchungsausschuss jetzt der Lüge überführen, wäre Super Andi keinen Tag mehr als Minister haltbar. Scheuer sollte selbst die Reißleine ziehen und das Amt freiwillig räumen, fordert die Rheinzeitung aus Koblenz. Er hat millionenschwere Verträge abgeschlossen ohne völlige Rechtssicherheit. Noch dazu führt ein Formfehler im Gesetz dazu, dass die neue Straßenverkehrsordnung nicht in Kraft treten kann, die Länder den Bußgeldkatalog nicht anwenden können und Bescheide an Bürger in Frage stehen. Scheuer trägt auch dafür die politische Verantwortung. Die Berliner Zeitung kritisiert milliardenschwere Aufträge für öffentlich-private Partnerschaften beim Autobahnbau, die Scheuer gerade auf den Weg gebracht hat. Wie bei der Maut weigert sich Scheuer auch bei diesen Projekten gegenüber Abgeordneten, die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu veröffentlichen. Sie sollen einem Minister vertrauen, der seinen Amtseid brach und dem Konzerne, Berater und Banken näher stehen als Bürgerinnen und Bürger, deren Geldes er sich bedient, als sei es sein Privatvermögen. Die Badische Zeitung aus Freiburg fasst zusammen, als normaler Bürger wundert man sich ja schon, warum der CSU-Minister noch immer im Amt ist. Nun macht jeder mal Fehler, aber wer dafür keine politische Verantwortung übernimmt, nährt Politikverdrossenheit. Zahlreiche Zeitungen blicken bereits auf den Tag der deutschen Einheit am Samstag. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle betont, es ist enorm wichtig, die Perspektive des anderen einzunehmen, also beispielsweise als Westdeutscher zu erkennen, dass der eigene Wohlstand auch mit dem Zuzug hunderttausender junger und gut ausgebildeter Fachkräfte zu tun hat, die heute im Osten fehlen. Und Ostdeutsche könnten anerkennen, dass es ihnen dank westdeutscher Wiederaufbauhilfe besser ergangen ist als etwa Polen oder Ungarn, die alleine klarkommen mussten. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth sieht es ähnlich. Noch viel zu oft denken wir in Schubladen, pflegen falsche Vorurteile. Schon allein die Einteilung in Ossis und Wessis gehört nicht mehr in unsere Zeit. Wir sollten uns endlich als ein Deutschland begreifen.
Und mit der Presseschau geht die Sendung. Das war der Tag zu Ende. Am Mikrofon war Christiane Kess. Danke für Ihr Interesse.